Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und Matthias von Hellfeld ist wie immer zugeschaltet. Hallo Matthias.
Ja, das ist überraschend, aber immerhin.
Man glaubt's ja kaum. Ne?
Kaum zu glauben.
Läuft mir nicht, ist er für so.
Da ist er halt wieder.
Thema heute, Sklaven für Haiti. Also das erste Sklavenschiff, das nach Haiti gefahren ist von Afrika. Also wann war das?
1520.
Damit hat aber die Sklaverei nicht angefangen, die ist älter, ne? Also das kannte ja schon Aristoteles.
Ja, also ich wage mal die steile These, ohne sich jetzt im Detail wirklich begründen zu können und nachvollziehen zu können. Aber ich glaube, dass es Sklaverei gibt, solange es Menschen gibt. Und wir gehen ja immer so gerne zurück bis in die Antike, zu den Griechen und den Römern. Und von dort haben wir sehr, sehr viele Hinterlassenschaften, die darauf hindeuten, dass es eben Sklaven gegeben hat. Es hat Sklavenarbeit gegeben. Es hat Sklavinnen gegeben, die zur Prostitution gezwungen worden sind. Die Besiegten beispielsweise des Römischen Reiches wurden des Öfteren gefangen genommen und als Sklaven nach Hause gebracht. Die Seeräuber, von denen es in der Antike jede Menge gegeben hat, haben einen schwunghaften Handel mit Menschen betrieben. Es gibt Hinweise und Berichte darüber, sozusagen historische Berichte, dass es regelrechte Sklavenmärkte gegeben hat, auf den griechischen Inseln zum Beispiel. Ich habe einen gefunden, 7. Jahrhundert vor Christus auf Chios. Später gab es solche Sklavenmärkte in Athen, in Heraklion auf Kreta oder auch in Korinth. Und die Berichte, die wir davon kennen, berichten, dass es eben mit unter 1000 Personen pro Tag auf einem solchen Markt in Anführungsstrichen umgesetzt wurden. Und die Preise, die da bezahlt wurden, waren also um ein Vielfaches höher als beispielsweise der Preis, den man für ein Schaf oder ein Rind bezahlen musste. Also all das kann man, ich sag mal, subsumieren unter der Antwort auf die erste Frage. Ja, Sklaverei hat es immer schon gegeben. Es hat auch immer schon den Kampf dagegen und den Aufstand dagegen gegeben. Aber sie hat sich eben bis in unsere heutige Zeit, nicht hier bei uns in Deutschland vielleicht, kommen wir bestimmt gleich noch zu, aber jedenfalls, sie hat sich tatsächlich gehalten. Mhm. Und ich jedenfalls stehe da mit offenem Mund davor und sage, wie kann es eigentlich nur sein, dass wir, obwohl wir wissen, dass das eines der schwersten Verbrechen ist, die man überhaupt begehen kann, dass das sozusagen immer noch unter dem Blick oder dem, ich sag mal, unter dem Zuschauen der Öffentlichkeit weltweit betrachtet, bis zum heutigen Tage stattfindet.
Naja, wir haben vorgemacht als Europäer, dass man damit extremen Wohlstand sich verschaffen kann und davon wollen die anderen jetzt vielleicht auch was abhaben und denken sich, na gut, ne? Wer seid ihr denn uns zu sagen, wie wir unseren Wohlstand?
Das würde ich niemals tun. Ich sage nur einfach, ich stehe davor und sage, es hat eine lange Zeit gedauert in Europa, diese Sklaverei nun endgültig abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass das eben nicht vorkommt. Aber auf der anderen Seite wird mir sofort jemand sagen, der Mädchenhandel aus Osteuropa oder wo immer sie herkommen mögen, die dann hier in irgendwelchen Puffs landen oder auf dem Straßenstrich, was ist das anderes? Ja, und da kann ich auch nur sagen, ja, das ist im Grunde genommen genau dasselbe, wie sie es früher gemacht haben. Und dann haben wir eben doch nichts gelernt.
Ja, die landen ja nicht nur auf dem Strich, sondern auch irgendwie hier in so illegalen Nähereien in Europa und sowas, wo dann irgendwie, ich habe da schon Fotos gesehen, wo dann irgendwie 20 junge Frauen auf engstem Raum irgendwelche T-Shirts nähen oder so. Das, ja, wie du
ich
sagst.
Ich dachte mal, das würde in Asien stattfinden.
Da auch, aber das gibt's hier nicht auch. Besser. Und da ist dann auch, das ist, wie du sagst, wie kann sowas überhaupt sein?
Also, ja. Ja, weil, also, da kommen wir jetzt gleich schon wieder, wir zäumen heute das Pferd von hinten
auf. Ich merk's gerade.
Ja. Naja, das ist ja logisch. Also ich möchte gerne für mein T-Shirt nicht mehr als 5 € bezahlen und nehme dafür in Kauf, dass es dreimal um die Welt gefahren ist und dass irgendjemand Baumwolle gepflückt hat und es irgendwie zusammengenäht und bestickt hat oder bedruckt hat. Das ist natürlich alles Unfug. Da kann niemand, der auf dem Wege zur Herstellung dieses T-Shirts bis zum Supermarkt Verkaufsstand, da hat nur einer dran verdient. Das ist derjenige, der sozusagen am Ende der Kette sitzt und alle anderen ausbeutet. Das ist auch Sklaverei, selbstverständlich. Und solange wir diese scheiß T-Shirts kaufen, wird es eben dabei bleiben. Wir haben, aber da kann man sagen, was man will, das ist eben einfach schwer zu durchbrechen, diese Kette.
Eben, wenn du das nämlich ökonomisch betrachtest, haben wir uns in eine Situation manövriert, in der, wenn wir aufhören, diese T-Shirts zu kaufen, die Leute in Bangladesch verhungern. Ja, ja, und das weil ist natürlich die 2 Cent, die die kriegen, sind immer noch mehr als das, was sie kriegen würden, würden wir diese T-Shirts nicht kaufen. Das heißt, ja, mit einem Konsumboykott ist das Problem nicht gelöst, sondern wird sogar vergrößert. Das ist der eigentliche Teufelskreis, in dem wir uns da manövriert haben.
Ja. Man nennt das in der Sozialpsychologie, glaube ich, Beziehungsfalle. Und da kommst du auch nicht raus, es sei denn, du machst eine neue Weltwirtschaftsordnung. Das aber bitte ich jetzt in eine andere Sendung zu verlagern.
Ja. Wobei man könnte ja auch einfach versuchen, den Preis des T-Shirts um so viel teurer zu machen, wie das anständige Leben für diese Menschen kostet. Da könnte man ja ansetzen, dann würde der Konsumkreislauf erhalten bleiben letztendlich.
Ja, das wäre ja eine neue Weltwirtschaftsordnung, die so ein bisschen was von Karl Marx da drin hat.
Stimmt.
Ich empfehle für alle, die das Thema mehr interessiert, als wir das jetzt hier vielleicht behandeln können, die Literatur von Jean Ziegler zu lesen. Mhm. Der wurde von den Vereinten Nationen zum Berater des UN-Generalsekretärs bestellt. Ich meine, es sei Kofi Annan gewesen. Und das ist ein Schweizer Professor für Ökonomie und Gesellschaftslehre. Und der pöbelt wirklich seit Jahren sehr erfolgreich gegen diese verdammte kapitalistische Wirtschaftsordnung, die nur auf Lug und Trug und Ausbeutung beruht. An dessen Ende wir sitzen zurzeit. Mhm. Und deswegen geht es uns relativ gut, weil wir weil wir einfach die Verwertungskette sozusagen bestimmen, ja, und letzten Endes auch den Preis bestimmen. Und wir beuten aus, wo es nur geht. Und wenn ich jetzt mal auf das eigentliche Thema zurückkommen darf.
Ich wollte gerade sagen, ja.
der Ursprung sozusagen ist natürlich Sklaverei.
Ja.
Also wenn ich mir überlege, die Sklaven, von denen wir gerade in der Antike geredet haben, die wurden natürlich nicht nur auf dem Strich eingesetzt, sondern die wurden eben in der Agrarwirtschaft vor allem eingesetzt. Die mussten die Felder bestellen. Das kennen wir bis ins 18. Jahrhundert aus Amerika, die großen Sklavenaufstände. Django Unchained ist so ein Film, der mir gerade einfällt. Sie wurden eingesetzt früher in Steinbrüchen und Töpfereien. Also man kann sagen, das, was wir vielleicht heute als auf dem Bau bezeichnen würden, waren jede Menge Sklaven und nicht zu vergessen, vor allem die weiblichen Sklavinnen wurden eingesetzt im Haushalt zur Unterstützung irgendwelcher reicheren Römer oder Griechen und selbstverständlich zur Unterhaltung.
Mhm.
Ja?
Stimmt, also, die mussten dann tanzen und so weiter. Kennen wir aus Asterix.
Die mussten tanzen, ja, die wurden zu Artisten ausgebildet, die wurden zu Schaustellern ausgebildet. Das waren Gladiatoren, also der berühmte Spartakus.
Das waren ja auch Sklaven.
Ist ein gewaltiger Gladiator gewesen, der diesen Aufstand ungefähr 70 vor Christus gegen die Römer initiiert hat und damit sozusagen das ganze Imperium in Frage gestellt hat. Mit der Folge, dass die Römer einen ordentlichen Teil ihrer Heere und ihrer Armeen gegen den Sklavenaufstand im Süden Italiens schickten. Und am Schluss, als der Aufstand niedergeschlagen wurde, das muss man sich wirklich mal überlegen, was das eigentlich für ein Sinnbild war, wurden 6000 gefangen genommene, geschlagene Sklaven an einem Kreuz aufgenagelt und entlang der Via Appia Richtung Rom aufgestellt.
Weiß man, wer diese Kreuze gebaut hat? Waren das dann auch wiederum Sklaven?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Holger, solche Detailfragen, die sind zwar...
Würde mich jetzt nicht wundern, weil das so, ne, so inhärent böse alles ist irgendwie.
Nein, das war nicht inhärent böse. Ich wiederhole das ein weiteres Mal. Du musst das betrachten aus der Geschichtsperspektive des Jahres 70 vor Christus.
Ja.
Da war das überhaupt nicht böse, sondern da haben die Leute das so gemacht, weil das für sie völlig normal war. Mhm. Das war natürlich schon relativ brutal, auch in damaliger Vorstellung. Aber dass der Unterlegene umgebracht wird oder dass er in einem Schaukampf, ich sag mal im Forum Romanum oder sonst irgendwo in Rom, Kolosseum, wenn er gegen die Löwen verliert, von denen gefressen wird und zwar sozusagen vor Publikum oder dass er einfach tot ist am Ende dieses Kampfes, das war, für uns heute ist das bestialisch, damals war es Teil des Spiels, in Anführungsstrichen.
War das eigentlich auch für die Sklaven, die dann darunter gelitten haben, also die dann im Zweifelsfall vom Löwen zerfleischt wurden, war das für die auch normal?
Nein, das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, zumal, also das ist natürlich die andere Perspektive, für die war das nicht normal, aber sie wussten, dass ihnen das droht.
Ja.
Also wenn du, ich sag mal, nimm dir irgendeinen der vielen Kriege, die da stattgefunden haben, Peloponnesischer Krieg oder sonst irgendwas, also die großen Schlachten der Griechen, der Römer und so weiter. Wenn da die Heere gegeneinander antraten, dann wussten sie, sie kämpfen tatsächlich bis auf den Tod.
Mhm.
Und zwar entweder in der Schlacht durch das Schwert eines Gegners, Oder wenn sie eben verlieren, dass dann der Sieger kommt und sich sozusagen als Entschädigung in Anführungsstrichen reiche Beute nimmt. Das war Plündern. Mhm. Die Römer haben, Griechenland wurde ja irgendwann römische Provinz, ungefähr um 150 vor Christus. Und da war es total üblich, dass die bis hin zu einzelnen Mosaiken, die da in Griechenland zu finden waren, die haben sie abgebaut und in Rom wieder aufgebaut.
Ja.
Griechen wurden zu Sklaven, die wurden dann in Rom, weil die gemerkt haben, das sind gebildete Leute, als Hauslehrer eingesetzt. Es waren aber trotzdem Sklaven. Mhm. Und insofern gibt es sozusagen ganz unterschiedliche Vorstellungen, aber der Sieger hatte in der Antike das Recht, in Anführungsstrichen, Menschen zu verkaufen, beziehungsweise zu kaufen und dann wieder zu verkaufen, um darüber seine Feldzüge zu finanzieren.
Kommen wir ins 16. Jahrhundert. Haiti.
Da.
Genau.
Ja, also ich wollte einfach nur sagen, es gibt viele Beispiele bis hin zu eben Griechen und Römern und ich sag mal allen, die danach auftraten, also auch Karl der Große und andere Leute haben sich durchaus offen gezeigt für derartige Dinge. Da hieß es dann eine Zeit lang anders, die wurden anders unterdrückt, aber es wurde natürlich auch unterschieden. Bei den Germanen oder bei den Nachfolgevölkern der Germanen zwischen Freien, Halbfreien und Unfreien. Das kann man sich dann überlegen, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. Den Begriff Adlige, den gibt es in dem Sinne so nicht in der Zeit, aber das waren natürlich die Freien und die waren dann sozusagen in der sozialen Hierarchie ganz weit oben und insofern konnten die, je reicher sie waren, desto mehr halbfreie Bauern und Handwerker für sich arbeiten lassen und entsprechend ihren Reichtum sozusagen weiter aufhäufeln. Und insofern gab es auch dort eine relativ große Gruppe von Menschen, die eben nicht frei waren. Das ist in meinen Augen sozusagen versklavt gewesen. Und wir haben auch bei den Wikingern gibt es diese Berichte, dass es tatsächlich Handel mit Kriegsgefangenen gab. Das gleiche wird berichtet von den Varägern. Das war eine Gruppe germanischer Abstammung, die im Süden Skandinaviens lebte und dort also auch entsprechend so gehandelt hat. Bei den Merowingern und den Franken, jetzt sind wir so im 8., 9., 10. Jahrhundert, gibt es diese Unterscheidung immer noch. Man wurde als Baby oder als Kind in diesen Stand, in dem seine Eltern waren, hineingeboren, aber, und das ist der erste Unterschied sozusagen, man konnte auf- bzw. absteigen. Also es war in Anführungsstrichen durchlässig, gleichwohl, solange die Eltern lebten, war man Eigentum ihres Herrn, also ja. Eigentum in Anführungsstrichen.
Ja, lass mal deine Anführungsstriche das, immer weg. Keine Angst vor der Semantik.
Ich bin da ein geschlagenes Kind. Ich bin neulich wieder angepöbelt worden.
Nein, lass mal. Also wem das hier nicht,
Rassist aufgetreten bin.
Ja, Quatsch. Okay. Wem das hier nicht passt und wer nicht in der Lage ist, das zu kontextualisieren, möge bitte eine andere Sendung hören.
Okay, also jedenfalls, wenn du Eigentum eines Herren warst, dann konntest du zum Beispiel nicht vor Gericht auftreten, du konntest nicht dein eigenes Recht sozusagen einfordern und durchsetzen. Wenn du heiraten wolltest, musst du das okay deines Herren einholen, aber du konntest eben auch in eine Stufe höher einheiraten und wenn dein Herr gestorben war, dann wurden die Sklaven sehr oft freigelassen. Das heißt, es hat Sklaverei gegeben, aber es ist eben so gewesen, dass die Durchlässigkeit dieses sozialen Systems größer war als früher in Rom oder in Griechenland, in Athen. Da gab es nämlich diese Aufstiegs- und Abstiegsmöglichkeiten nicht.
So freigelassene Sklaven, was haben die denn dann eigentlich gemacht? Also die hatten doch nichts. Also die hatten kein Land, kein Werkzeug,
aber sie hatten eine Fertigkeit. Also sie hatten, in Anführungsstrichen tatsächlich jetzt gesagt, eine Ausbildung, weil sie natürlich während ihrer Sklaventätigkeit irgendetwas tun mussten und dann, da sie es lange getan haben und intensiv auch eine gewisse Perfektion da erreicht haben, und das konnten sie jetzt auf dem freien Markt anbieten sozusagen und konnten versuchen, sich auf eigene Füße zu stellen. Und wenn sie eben heirateten, dann war ja noch eine Familie sozusagen für sie jetzt zuständig, sagen wir mal, nämlich die der Frau oder auch des Mannes. Und insofern hatten sie dann schon jedenfalls eine Basis, wo sie starten konnten. Aber natürlich ist das sehr oft schiefgegangen. Und natürlich rekrutieren sich dort sehr viele Söldner, sehr viele Vagabunden sozusagen her, die eben keine Chance hatten, diesen Übertritt in eine normale, zivile Lebensweise zu hinzukriegen. Mhm. So, jetzt kommt es also dazu, dass 1520, das ist ja der Anlass der Sendung gewesen, das erste Sklavenschiff, so jedenfalls wird es berichtet, nach Haiti geht. Und das kommt aus Afrika. Und die Frage ist ja jetzt einfach, warum ist aus Afrika nicht das erste Sklavenschiff nach Europa gefahren? Und da ist eben...
Stimmt, warum eigentlich
nicht? Ja, was wäre ja viel näher gewesen. Also da war der Bedarf nicht da, weil eben im Prinzip die Struktur schon vorher so gewesen ist. Deswegen gab es da genügend Arbeitskräfte, beziehungsweise genügend...
Menschen, die man ausbeuten konnte.
Es gab genügend Strukturen, in denen sowas stattgefunden hat, währenddessen auf Haiti das eben nicht war. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, und das ist einer der Hauptgründe sozusagen, dass die Schwester, der Bruder oder der Vater, wie immer du das sehen willst, der Sklaverei oder des Sklavenhandels im späten Mittelalter, der Kolonialismus war. Also Mittelamerika und Südamerika war fest in Händen von Spaniern und Portugiesen. Mhm. Und die haben jetzt gesehen, da haben wir zum Beispiel Zucker, ja, auf Haiti. Da gibt es große Weideflächen und da kann man Landwirtschaft und Ackerbau und Ähnliches betreiben. Aber wir haben nicht genügend Leute, die das machen können, weil das ist einfache Arbeit. Die müssen den ganzen Tag auf dem Feld sein und die sollen nicht so viel verdienen, weil das ja nicht so teuer werden darf und. Deswegen hat man sich gesagt, weißt du was, jetzt holen wir aus den Kolonien, die wir möglicherweise in Afrika haben, Sklaven und fahren die nach Haiti, damit sie dort für uns arbeiten können.
Was ja mutmaßlich gar nicht nötig gewesen wäre, hätten die Europäer nicht Krankheiten eingeschleppt, die lokalen Bevölkerungen maximal dezimiert haben.
Ja, so ist es. Also das, ich wollte gerade sagen, das war, also man müsste
eine jetzt Erkenntnis diese Woche habe ich es irgendwo gelesen.
Ich meine allerdings, Holger, ich hätte das schon einmal in einer unserer Ausgaben gesagt. Echt?
Okay, dann habe ich es mal wieder vergessen, wie ich alles
vergesse. Es war ein kleiner Scherz meinerseits. Ach so. ich hatte gerade gesagt Kolonialismus und eigentlich müssten wir jetzt einen Schlenker machen zum Kolonialismus. Das können wir gerne tun, so einen kleinen kursorischen, weil Kolonialismus nicht nur die höchste Form, jedenfalls in meinen Augen, des Imperialismus ist. Da kann man gut drüber streiten. Aber eine der vielen Konsequenzen war eben, dass tatsächlich die europäischen Kämpfer oder Herren, die da einritten in diese Länder, Krankheiten mitbrachten, die sie selbst gar nicht gemerkt haben, die aber für die dort Lebenden, die indigenen Bevölkerungsanteile eben in vielen Fällen wirklich tödlich war. Mhm. Die konnten sich dagegen, gegen das Virus oder gegen das Bakterium, was da eingestellt wurde, nicht wehren, weil sie das nicht kannten und ihr Körper da keine Abwehrkräfte hatte. Und dann stand auf einmal dort tatsächlich die Frage im Raum, jetzt sind so viele hops gegangen, wir brauchen Arbeitskräfte. Ansonsten lohnt es sich nicht, beispielsweise Haiti, um das es ja heute geht, zu erobern und dann auch auszubeuten, weil wir einfach nicht die Leute haben, das tatsächlich zu tun. Ja. Und das ist sozusagen eine der Urantriebe, in großem Stile dann den gesamten Kontinent, also den nördlichen Teil des Kontinents mit Sklaven in Anführungsstrichen wirklich aufzufüllen, um einfach Arbeitskräfte zu haben, um die Kolonien, die man dort sich unter den Nagel gerissen hat, größtmöglich ausbeuten zu können. Mhm. Und das wiederum hat natürlich eine Langfristfolge gehabt, die wir bis zum heutigen Tage spüren tatsächlich. Es wurde eine neue Bevölkerung oder ein neuer Bevölkerungsanteil auf den amerikanischen Kontinent gebracht durch die Sklaven aus Afrika, die heute ja noch einen großen Teil der nordamerikanischen, aber auch mittelamerikanischen Bevölkerung ausmachen, mhm, weil eben ihre Nachkommen heute noch dort leben und mittlerweile natürlich amerikanische Staatsbürger sind, weil dort die Sklaverei seit dem Sezessionskrieg 1865 abgeschafft ist, jedenfalls auf dem Papier.
Wollte gerade stänkern. Ja gut, aber das Schwarze in den USA, insbesondere Bürger zweiter Klasse sind, brauchen wir ja nicht zu thematisieren.
Brauchen wir nicht zu thematisieren. Ich sage nur, auf dem Papier ist die abgeschafft, das stimmt ja auch, aber de facto ist es im Moment jedenfalls sehr ganz anders. Es hat dazu geführt, dass eben eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur stattgefunden hat und entsprechende Sozialstruktur sich aufgebaut hat, bis hin eben zu dem großen Unabhängigkeits- oder Sezessionskrieg an der Frage entlang, darf ein Staat, ein Bundesstaat der Union der amerikanischen Staaten eigentlich Sklaven halten als, ich sag mal, State of the Art oder ist das unmenschlich und muss verboten werden? An dieser Frage entbrannte sich ja die Frage, ob die Union überhaupt Bestand hat. Ja. Also weil die Konföderierten ja gesagt haben, wir wollen raus, weil wir Sklaven möchten, und die Nicht-Konföderierten haben gesagt, um Gottes Willen, wir brauchen die sowieso nicht im Norden. Da ist eher Industrie und andere Dienstleistungen. Da brauchen wir gut ausgebildete Leute, aber keine Sklaven. Und daran hat sich das eben sozusagen aufgehört. Und wenn du es eben bis zum heutigen Tage durchdeklinierst, dann hat es eben auch tatsächlich Konsequenzen, die wir im Moment sehen auf den Straßen von den amerikanischen Städten, in denen es derzeit hoch hergeht. Und eben, ich sag mal, die Weißen davon überzeugt sind, jedenfalls die rassistischen Weißen, dass sie vom Aussterben bedroht sind, in Anführungsstrichen nochmal gesagt. Wobei die Tatsache wohl so ist, dass es, ich glaube, 2045 dazu kommt, dass zum ersten Mal eben die nicht weiße Bevölkerung in Amerika nicht mehr über 50,01% der Bevölkerung stellt. So ist, glaube ich, die Prognose.
Ja, schau mal, was draus wird, ne? Je nachdem, wie die da weitermachen.
Es ist ja nur eine Prognose. Ich sag nur, aber das ist natürlich letzten Endes eine tatsächliche Folge der von den Spaniern begonnenen Einschleppung von Sklaven aus Afrika auf den amerikanischen Kontinent.
Und dieses Schiff nach Haiti war tatsächlich das erste Schiff, das überhaupt jemals Sklaven dahin gebracht hat.
Ja, also Sklaven, habe ich ja gesagt, gab es vorher auch schon, aber nicht auf dem amerikanischen Kontinent. Da gab es natürlich auch da, nur damit jetzt nicht gleich wieder alles losschreit, auch da gab es natürlich Probleme zwischen irgendwelchen Siedlern und Indianern und irgendwelchen anderen Ureinwohnern in Mittelamerika, alles klar. Mhm. Aber es gab eben keine organisierte Sklaverei. Und dazu gehört eben, dass du eine weiße Minderheit hast, die mit Waffengewalt und anderen Druckmitteln eine schwarze Mehrheit zur Arbeit unterhalb jeglicher Existenz zwingt und diese Menschen im Grunde genommen in Käfighaltung wie Tiere gehalten hat und sie nur ausgebeutet hat, um sie auf die Äcker zu schicken zum Ernten von irgendwelchen Agrarprodukten oder zu irgendwelchen anderen Dingen. Das ist sozusagen die Basis und das gab es eben vorher in dem Sinne nicht.
Weiß man eigentlich oder weißt du gerade aus dem Stand, was so Sklaven gekostet haben, also womit man das so heute mit irgendwas Modernem vergleichen kann, ein Auto, ein Einfamilienhaus,
das kann ich dir nicht sagen. Nicht. Also ich weiß, wie gesagt, das Einzige, was ich da, also die Frage hat mich auch interessiert, aber ich habe jetzt, das kann man auch schwer vergleichen. Also wenn du, ich sag mal, irgendeinen Sklavenmarkt in Athen nimmst und dann sagt derjenige, ja, du hast dafür mehr zu bezahlen als für ein Rind oder ein Schaf. Dann kann man natürlich überlegen, wie viel war eigentlich damals ein Rind wert? Mhm. Da würde ich jetzt nicht sagen, nur das Pekuniäre. Es hat ja Milch gegeben, Fleisch gegeben, Wolle gegeben und so weiter. Das muss man ja alles im Grunde genommen aufaddieren, um das, um den Preis herauszukriegen, den man damals für ein Rind bezahlt hat. Und das dürfte relativ viel gewesen sein.
Ich vertraue einfach mal auf unsere Hörerschaft, dass irgendwer das da schon wissen wird und in die Kommentare schreiben. Das finde ich wirklich spannend.
Genau. Mhm. Also ich habe eine Zahl tatsächlich gefunden und da geht es jetzt nochmal ganz weit zurück. Alexander der Große, der unterwirft 335 vor Christus Theben. Eine Stadt. Und dort werden 6.000 Einwohner getötet und 30.000 gehen in die Sklaverei. Und dafür hat Alexander 440 Silbertalente bekommen. Jetzt habe ich nachgeguckt, wie viel ist ein Talent? Ein Talent sind 25,8 Kilogramm Silber. Und dann habe ich mal geguckt, was kostet heute ein Kilogramm Silber und komme dann auf den Preis von 7 Millionen Euro. Jetzt ist die Frage, wie viel waren...
Moment, 7 Millionen Euro? Nee.
Doch.
Moment mal, wie viel Kilo Silber?
25,8.
Nee, so teuer ist Silber nicht. Da hast du irgendwie versehentlich mit Gold gerechnet oder sowas.
Warte mal. Nein, mal 440 und dann mal den Preis.
25,8.
Also er hat 440 Silbertalente, er hat 440 mal 6.
Ach so, ein Talent sind 25,8.
Ja.
Ah, okay, jetzt, Entschuldigung,
ich war
jetzt.
Aber ich kann dir nicht sagen, wie viel war denn vergleichsweise damals, also ich sag jetzt mal vor schlappen 2335 Jahren, 7 Millionen Euro. Was hätte man dafür kaufen können?
Ja.
Es muss so viel gewesen sein, dass er damit einen großen Teil seiner Expedition, die ja bekanntermaßen bis in den Hindukusch gelangt ist, finanziert hat.
Ja.
Also es muss außerordentlich viel Geld gewesen sein. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, es waren 30.000 Sklaven. Man könnte jetzt die 7 Millionen durch 30.000 teilen und dann bist du irgendwie bei einem Tausenderbetrag oder sowas. Und
da wird es dann das aber sehr dann. Unscharf. Aber wie gesagt,
ich kann, ja. ich weiß nicht, was man dafür
335 was die Kaufkraft genau. dann davon war, zumal eben. Ja auch andere, das war ja auch noch eine andere Wirtschaftsordnung damals, wo ja, wahrscheinlich anders, nicht klar. alles in Geld ausgedrückt wurde und ja.
Also die Geldwirtschaft ist etwas, das ist im Mittelalter richtig losgegangen. Ja. Man hat tatsächlich getauscht, aber Silber und Gold waren natürlich ganz, ganz wertvolle Tauschmittel und insofern war das schon extrem viel. Mhm. Also überleg mal, was das bedeutet, wie viel Kilogramm der da mit sich rumgeschleppt hat und was da sozusagen, also was das tatsächlich für einen Wert gewesen ist. Also es ist schon relativ viel. Also jetzt, wo wir gerade bei Sklaven und bei Kolonialismus sind, wenn du das à la longue siehst und wenn du sagst, okay, sagen wir mal 100 Jahre Kolonialismus, dann ist sehr die Frage, ob da wirklich ein Verdienst für die Kolonialherren bei rausgekommen ist.
Hm.
Weil sie mussten natürlich, klar, sie haben ausgebeutet, vollkommen klar. Sie haben Rohstoffe, halbfertige Produkte und Edelmetalle aus ihren Kolonien in ihre Heimatstaaten gebracht. Frankreich, England, Spanien.
Mhm.
Aber auch Holland zum Beispiel und Belgien, Kongo. Mhm. Also das wird schon viel gewesen sein. Auf der anderen Seite hatten sie natürlich dramatische Folgekosten. Sie mussten dort und haben das auch gemacht, eine Infrastruktur aufbauen, um das Land überhaupt ausbeuten zu können. Eisenbahnen, Straßen, alles, was man sozusagen damals brauchte, auf diesem Level, der eben am Ende, sagen wir mal, des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts am Start war. Und wenn du jetzt die Kolonialkriege noch dazu nimmst,
mhm.
ich sag mal so als Beispiel, was hat es Frankreich wohl gekostet, diesen verfluchten Algerienkrieg zu führen bzw. zu erleiden?
Na, ja? Nicht nur das, die haben ja auch untereinander die ganze Zeit Krieg geführt und sich gegenseitig die Landschaften verwüstet, wenn man so will.
Ja, ich sag mal. Ja, also. Ja, das hat man doch machen können, dass man sozusagen die eigenen Sklaven da an den Staat geschickt hat und sagt, jetzt verteidigt mal euer Land, das gehört euch doch.
Nee, ich meine hier in Europa, also ich meine
Frankreich. Ja, die Vertreterkriege, auch die. Ja. Ja. So, und insofern hat sich das vermutlich nicht gelohnt, in Anführungsstrichen, wie gesagt, immer in Anführungsstrichen. Und wenn du eben bis zum heutigen Tage das siehst, überleg einfach mal, der Macron ist jetzt schon zweimal im Libanon gewesen, mhm. wegen der Explosion da im Hafen. Ja, in Beirut. Und das liegt natürlich daran, dass das eine französische Kopfgeburt ist, der Libanon. Ja, Sykes-Picot-Abkommen 1917. Ja. Das heißt, die Verantwortung für diese Staaten oder für diese Gegenden der Welt, die ist immer noch da und die wird auch immer von denen noch eingeklagt. Ja, ihr habt uns den Rotz hier damals eingebrockt, jetzt helft uns gefälligst. Und da ist schwer rauszukommen, weil das Argument richtig ist.
Und das wäre wirklich mal interessant. Da mal, ne, das da musste die Wissenschaft ran, weil das so fein verästelt ist. Aber da mal so eine, ich sag mal, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung über beispielsweise Frankreich, über die letzten 500 Jahre inklusive Kolonialismus und Pipapo zu sehen, das wäre wirklich mal spannend, ja.
Ja, die ist wahrscheinlich negativ, aber das ist eben tatsächlich wirklich schwer rauszukriegen und deswegen wird die Wissenschaft das nicht machen, weil du eben tatsächlich nicht sagen kannst, also ich sage jetzt einfach mal, das erste Sklaven, nehmen wir mal Spanien, das ist, weil es ja das erste Schiff war. Da haben die wahrscheinlich relativ wenig für bezahlt.
Mhm.
Die haben sie einfach mitgenommen und aufs Schiff gesteckt und dann rüber geschaukelt. Gut, da musst du jetzt den Kapitän bezahlen und also das so. Aber du weißt eben nicht, wenn du wissen würdest, wie viel das gekostet hat, die da rüber zu fahren, dann weißt du immer noch nicht den Kaufwert. Und den kannst du eben nicht, du kommst nicht auf eine Summe, sagen wir mal 1 Milliarde Euro, Einnahmen und 1 Milliarde Ausgaben, das funktioniert nicht. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Deswegen bleibt es nur sozusagen eine Prognose, also jedenfalls für mich, die da sagt, wenn ich das aus dem Jahr 2020, sprich 500 Jahre später betrachte, ja, dann würde ich sagen, das hat sich nicht gelohnt.
Aber wir haben die tolle Infrastruktur hier bei uns, ne?
Aber das hat nichts mit dem Kolonialismus zu tun. Also das hat damit nichts. Also sei denn, du würdest jetzt sagen, dass wir importierte Arbeitskräfte oder versklavte Personen während der Kriege gehabt haben. Das ist natürlich auch richtig. Aber
nee, das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, wenn du dir Europa anschaust, wenn du dir die USA anschaust, das sind ja doch die modernen Länder auf der Welt.
Ja.
Und die Frage ist, ob das nicht, also das, ne, also eine moderne Industrienation zu sein, ob das nicht ein Wert an sich oder Wert an sich genug ist, der das alles rechtfertigt, also der diese 500-jährige Investition sozusagen rechtfertigt. Ja.
Aber die Frage ist eben, inwieweit ist das tatsächlich darauf zurückzuführen oder wie weit ist nicht, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, die Erfindung der Elektrizität zur Mitte des 19. Jahrhunderts, sozusagen der Startschuss für nicht nur Nikolaus Tesla, der das Elektro, der den Elektromotor erfunden hat, sondern für ganz viele andere Sachen, die ohne diese Entwicklung oder Entdeckung, die in Europa stattgefunden hat und in Amerika, gar nicht möglich gewesen wäre. Dann hättest du hier Kolonialismus haben können wie Bulle. Es hätte nichts gebracht. Also es bedingt sich gegenseitig. Aber natürlich wird es einen Teil dazu beigetragen haben. Nur der ist einfach, ich wüsste nicht, wie man den, ich sag mal, auf Euro und Cent irgendwie beziffern könnte.
Ja. Wir werden übrigens Kommentare für den Elektromotor und Nikola Tesla geben, kriegen, weil da gibt's nämlich auch irgendeine Kontroverse, habe ich so im Hinterkopf.
Das also so, für mich ist das eindeutig.
Das ist so ungefähr wie mit der Glühlampe, da gab's ja auch irgendwie, naja. Wer es besser weiß, meldet sich, vrint.de ist die Adresse.
Aber bitte Sendung. Nicht beschimpfen, ich bin nur Historiker.
Du, Beschimpfungen schalte ich überhaupt gar nicht erst frei. Okay. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis wie immer auf den 5. Oktober 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.